SWR 2 Lesenswert Magazin. SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit Büchern, in denen es um Selbstfindung geht und mit Musik von Moritz Krämer, der von dem Gefühl singt, gerade einen Vertrag unterschrieben zu haben.
Ich habe einen Vertrag unterschrieben, aber die Zeiten ändern sich, die Zeiten ändern sich. Wir reden fair, wir wollen, dass es auch gut ist, aber das ist es nicht, nicht in diesem Vertrag. Es gibt zwei Teile, den einen verstehe ich, den anderen aber nicht. Den habe ich damals überlesen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, aber die Zeiten ändern sich, die Zeiten ändern sich. Ich habe einen Vertrag.
Ich habe einen Vertrag unterschrieben, aber die Zeiten ändern sich, singt Moritz Krämer. Und ob es sich dabei um einen Kauf oder einen Arbeitsvertrag handelt, erfahren wir nicht so genau in dem Song. Aber wir wissen, dass dieser Vertrag nicht auf die Ewigkeit angelegt ist. Die Zeiten ändern sich schnell. Der Mensch muss sich dann wieder neu erfinden bzw. neue Verträge abschließen. In diesen unruhigen Verhältnissen ist die Selbstfindung ein Problem. Die Identitäten werden brüchig. Und genau davon handeln die Bücher, die wir Ihnen in der kommenden Stunde in SWR 2 Lesenswert Magazin vorstellen. Der traurige Gast heißt zum Beispiel der neue Roman von Matthias Navrat, der von Migrationserfahrungen erzählt und der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert worden ist. In Tanja Maljatschuks Roman Blauwal der Erinnerung durchlebt eine Ich-Erzählerin schwere Lebenskrisen und findet schließlich Halt im Aufarbeiten der Geschichte ihres Heimatlandes. Wer bin ich, beziehungsweise wer möchte ich sein? Auf diese Fragen finden die Autorinnen und Autoren, deren Werke heute Thema sind, sehr unterschiedliche Antworten, und zwar auch in Stil und Tonlage. Mal melancholisch, mal angriffslustig, mal hintergründig ironisch. Wie etwa Moritz Krämer, aus dessen neuen Album mit dem Titel »Ich hab einen Vertrag unterschrieben« heute die Musik zwischen den Beiträgen kommt.
Für was? Einfach so. Dann möchte ich lieber nicht und niemand zieht seine Option. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, aber die Zeit.
Der Schriftsteller Matthias Navrat wurde 1979 in Polen geboren und kam im Alter von 10 Jahren mit seiner Familie nach Bamberg. Nach einem Biologiestudium schrieb er sich am Schweizer Literaturinstitut in Biel ein, und an diesen spärlichen biografischen Daten kann man schon ablesen, dass Navrats Leben von Brüchen oder zumindest von Umwegen gekennzeichnet ist. Die Frage nach der Identität stellt sich damit fast zwangsläufig. Matthias Navrat hat sich entschieden, diese Frage schriftstellerisch zu beantworten, und er hat damit Erfolg. 2012 erschien sein Debütroman »Wir zwei allein«, 2014 schon sein Nachfolgeroman »Unternehmer«, der für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. Mit seinem dritten Roman »Die vielen Tode unseres Opas Jurek« erzählte er 60 Jahre polnischer Geschichte als Schelmenroman in Form einer Anekdotensammlung. Sein neuer Roman heißt »Der traurige Gast« und steht auf der Nominierungsliste zum Leipziger Buchpreis. Völlig zu Recht, wie Gerrit Bartels findet.
Es ist ein bisschen irritierend und kann zu falschen Schlüssen führen, wenn der Rowohlt Verlag Matthias Navrats Roman »Der traurige Gast« auf dem Buchrücken zuallererst mit dem Hinweis auf einen Terrorakt in Verbindung bringt. Es ist der Winter des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche, steht da, bevor die weitere Inhaltsangabe folgt. Das suggeriert Aktualität, Zeitgenossenschaft, Gegenwart. Das wirkt marktschreierisch. Doch spielt der Anschlag hier nur eine sehr kleine Rolle. Er ist nur ein kleiner, zufälliger Ausschnitt im Leben von Navrats Ich-Erzähler. Dieser erfährt von den Ereignissen am Berliner Breitscheidplatz im Internet per Live-Ticker und wird am nächsten Tag, da ist der Attentäter noch auf der Flucht, von einem Unsicherheitsgefühl beschlichen. Ich war nur einer von Hunderten, die in dieser Straße unterwegs waren, beruhigt er sich. Ich war zwar für mich besonders, aber nicht für ihn. Ich hatte, so dachte ich, die Statistik auf meiner Seite. Das Besondere an Navrats Erzähler, er nimmt sich gar nicht so wichtig und ist selbst jener titelgebende traurige Gast. Wie Matthias Navrat im polnischen Opole geboren, ist er Schriftsteller vom Beruf, hat schon 3 Bücher veröffentlicht und streift nun durch das Berlin der Gegenwart. Dabei lernt er viele Menschen kennen, die ihm ihre Lebensgeschichten erzählen und der Gegenwart ganz neue Dimensionen geben. Sie erschließen ihm die Tiefe der Zeiten und Räume. Jede Figur, insbesondere die 3 wichtigsten, denen der Schriftsteller begegnet, die Architektin Dorota, der Theatermann und Schauspieler Eli sowie der gelernte Mediziner Darius, werden gewissermaßen durchströmt. Von den gesellschaftlichen Verhältnissen, von historischen Umwälzungen, von der Zeit an sich. Navrat hat seinen Roman wie ein Triptychon gestaltet. Während die Architektin und der gescheiterte Mediziner mit ihren Erzählungen das 1. und 3. Kapitel dominieren, gestaltet sich das 2. Kapitel, das mit die Stadt überschrieben ist, nach Art eines Wimmelbilds. Die Hauptfigur des 1. Teils ist Dorota. Sie lebt in einer Wohnung in Berlin-Schöneberg, geht selten aus dem Haus und schon gar nicht zu ihren Auftraggebern. »Ich besichtige keine Wohnungen«, sagte sie. »Ein guter Architekt muss eine Wohnung nicht besichtigen.« Auch Dorota stammt aus Opole, wohin es ihre Eltern und Großeltern mütterlicherseits nach dem Krieg aus der Westukraine verschlagen hat. Sie selbst kam nach Berlin der Liebe halber. Dorota erzählt da nicht nur von dem in Polen geborenen und in den 60er Jahren nach Berlin emigrierten und hier gestorbenen Lyriker Arnold Slutsky, sondern auch von dem Dichter Ignacy Krasicki, der vor 250 Jahren in Berlin gelebt hatte. Und dann sinniert sie, dass dieser dieselben Wege an den Mauern derselben Gebäude entlanggegangen sei, an denen ich heute ja vermutlich auch einfach entlang ginge, meinen eigenen Gedanken nachhängend. Von Irritation spricht Dorota, von einem Schwindelgefühl, von dem Gedanken, dass es in einem selbst eine Art Wand gäbe, hinter die man niemals schauen könne, weil dort nur leerer Raum sei. Man würde an dieser Stelle gern noch viel mehr solcher schwebenden, flirrenden Sätze von Navrats Figuren zitieren. Sätze aus diesem zu Recht gerade für den Preis der Leipziger Buchmesse nominierten Roman. Sie bezeugen die Verlorenheit derer, die sie aussprechen, markieren trefflich ihr Gefühl, sich ihr gesamtes Leben in Transiträumen zu befinden, in einem leeren Zwischenbereich, wie es einmal heißt. Alle Figuren dieses Romans wurden aus ihren ursprünglichen familiären und geografischen Zusammenhängen gerissen, haben Migrationserfahrungen gemacht. Nicht nur Dorota, die Architektin, sondern auch der aus Rumänien stammende Eli, der im 2. Teil die meiste Sprechzeit bekommt. Und auch die Hauptfigur des 3. Romanteils, der ebenfalls aus Polen kommende Darius. Dem vorbestimmten Leben mit Frau und Kind versuchte Darius durch seine Auswanderung nach Deutschland zu entkommen. Nun arbeitet er in einem Tankstellenshop, ist lange geschieden, hasst seine Ex-Frau. Und er trauert um seinen in Bolivien in einem Bergsee ertrunkenen Sohn. Matthias Navrats Roman erzählt keine durchgängige Geschichte, sondern besteht aus vielen Teilen, die sich zu einem Tableau der globalen Unruhe zusammenfügen, zu einem Sinnbild des Entwurzelt, des Unbehaustseins. Das ist nicht immer leicht zu lesen, hat mitunter etwas Widerständiges. Zumal Matthias Navrat ganz dem Stoff seines Romans gemäß der Durchdringung von Zeit und Raum, der fließenden Übergänge von Vergangenheit und Gegenwart die Erzählperspektiven häufig ineinander übergehen lässt. Von einem Ich wechselt er zum anderen, von einem Er zum nächsten Er. Das ist in einer Passage gar so verwirrend, dass man am Ende nicht mehr weiß, ob es Eli war, der in einen fensterlosen Kellerraum einer Fabrikhalle gesperrt worden war, oder der alte Freund, von dem Eli eigentlich erzählen wollte. Doch fragen sich hier sowieso alle, wer bin ich, was ist die Wirklichkeit, was befindet sich dahinter? Die Geschichte oder das Nichts. Als Darius sich auf die Todesspur seines Sohnes setzt und nach Lateinamerika reist, trifft er eine alte Frau, in deren Blick er die ewige Gleichgültigkeit der Natur gegenüber allem Menschlichen zu erkennen meint. Die absolute Abwesenheit von Form. Navrats Roman steckt voller existenzieller Not, voller Erkenntnisse, gerade auch niederschmetternder angesichts dieser ewigen Gleichgültigkeit der Natur und der Zeit. Die universelle Verlorenheit des Menschen, und das macht nicht zuletzt die Größe dieses Romans aus, die hat Navrat in einer tragfähigen und schönen Form festgehalten, jenseits aller literarischen Moden.
Gerrit Bartels über Matthias Navrats Roman Der traurige Gast aus dem Rowohlt Verlag. Für uns auch das SWR2 Buch der Woche.
Wir können Lieder schreiben, eins nach dem anderen, die uns nicht interessieren, bei denen das Herz nicht bricht. Lieder, die alles nur streifen, dran vorbeigehen, wo nichts den Kern trifft. Diese Lieder packen wir ein, wir legen sie in Tüten, machen ein Schleifchen drum und schicken sie weg. Ein Stempel von der Post und viele, viele Grüße, und der Vertrag erfüllt sich. Ein kleines bisschen weniger, ein kleines bisschen weniger, was man auch tun muss, um raus zu sein. Raus zu sein, raus zu sein.
Die Karriere der österreichischen Jungautorin Angela Lehner scheint prototypisch für den heutigen Literaturbetrieb zu sein. Geboren 1987 in Klagenfurt, studierte Lehner zunächst Literaturwissenschaft. Mit Kurzgeschichten, später auch Romanauszügen, gewann sie mehrere kleinere Preise und Stipendien. Dann nahm sie im letzten Jahr am Literaturkurs zum Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teil. Die Autorin wird mittlerweile von einer großen Literaturagentur vertreten und lebt heute, übrigens genauso wie Matthias Navrat, dessen Roman wir ja gerade vorgestellt haben, in Berlin. Nahezu geradlinig mutet der Ausbildungs- und Karriereweg an, und das mag in professioneller Hinsicht auch stimmen. Ihr Debütroman Vater Unser, der jetzt erscheint, ist aber alles andere als glatt oder auf den schnellen Erfolg hingeschrieben. Im Mittelpunkt steht eine Geistesgestörte, eine rasende Frau, die mit den in der Tat irren Geschichten aus ihrer Vergangenheit hadert. Wie die im Roman angesprochenen Fragen, die allesamt um eine äußerst brüchige Identität kreisen, sprachlich ausgeführt werden, das hat unsere Rezensentin Miriam C. überzeugt.
Stoßgebete könnte der ein oder andere bei dieser Lektüre gebrauchen. Denn Angela Lehner erzählt in ihrem Romandebüt Vater Unser aus der Perspektive einer Massenmörderin. Eva Gruber soll eine ganze Kindergartenklasse erschossen haben. Das behauptet die junge Frau zumindest, während sie im österreichischen Hochsommer auf der Rückbank eines Polizeiwagens Richtung Wien transportiert wird.
Die Klimaanlage ist aus. Ich bin überrascht. Hätte ich die österreichische Polizei einschätzen müssen, hätte ich gesagt, dass die Klima einschalten und gleichzeitig das Fenster runterkurbeln würden. Aber nein, haben sie gar nicht gemacht. Ganz vernünftig sind die.
Eva verfügt nicht nur über einen beißenden Sarkasmus, sie besitzt auch reichlich Fantasie. Man könnte auch sagen, Eva hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Die ermordete Kindergartenklasse jedenfalls war nur ein Hirngespinst. Die Polizei bringt Eva folglich nicht ins Gefängnis, sondern in die Psychiatrie, ins geschichtsträchtige und repräsentative Otto-Wagner-Spital in Wien. Hier wird auch Evas 22-jähriger Bruder Bernhard behandelt, und langsam stellt sich heraus, die Mordbehauptung war vorerst nur Evas makabrer Trick, um in die geschlossene Abteilung zu gelangen und den schwer magersüchtigen Bernhard zu retten. Eva ist überzeugt davon, dass weder Gespräche mit dem zwielichtigen Dr. Korb noch Gartenarbeit oder Musiktherapie ihrem jüngeren Bruder helfen. Heilsam kann ihrer Meinung nach nur Rache sein.
Die Therapeuten sprechen von Vergebung und können nicht verstehen, dass das nicht geht. Dass es einfach nicht geht, dass der Vater mit seiner neuen Familie am Tisch sitzt, auf Motorrollern herumfährt und tut, als hätte die Vergangenheit nichts mit ihm zu tun. Ja, den Vater umzubringen ist das letzte Mittel, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Der Vater soll die Gerechtigkeit am eigenen Leib spüren.
Bernhard allerdings will von Evas Racheplänen nichts wissen. Auch die Beziehung des ungleichen Geschwisterpaares ist tief zerrüttet. Während Eva, die scharfzüngige Ich-Erzählerin, sich in der Anstalt einrichtet, durchbrechen zahlreiche Rückblenden die erzählte Zeit. Darin erfahren wir von der traumatischen Kindheit der Geschwister, vom gewalttätigen, alkoholkranken Vater und einer überforderten, nervösen Mutter. Eva erinnert sich an ihre katholische Erziehung im erzkonservativen Kärnten, an tyrannische Pfarrer und an furchtvoll auswendig gelernte Gebete. Die in sich geschlossenen, erzählerischen Rückblenden sind mitunter eigene, kunstvoll konstruierte Kurzgeschichten. An ihnen lässt sich der Entstehungsprozess des Romans bereits erahnen. Für einige Auszüge ihres Debüts hat die 1987 geborene Lena einige kleinere Literaturpreise und Stipendien bekommen. Das ist im gegenwärtigen Literaturbetrieb durchaus üblich. Wer Autorin werden will, muss sich bereits vor dem ersten Buch profilieren, um überhaupt in einen angesehenen Verlag oder in eine vielversprechende Literaturagentur aufgenommen zu werden. Die Unterteilung des Romans in kurze Kapitel und sorgfältig ausgearbeitete Sinnabschnitte ist deshalb auch einem schriftstellerischen Karriereweg geschuldet, der sich gerade zunehmend professionalisiert und normiert. Leicht hätte der Autorin dieser kleinteilig gearbeitete Text im größeren Format zerbröseln können. Dass er es nicht tut, ist vor allem der eigenwilligen Stimmfarbe seiner Ich-Erzählerin zu verdanken. Herrlich unterhaltsam und lakonisch erzählt Eva aus der Psychiatrie. Zum Beispiel, wenn sie auf dem Weg zu ihrem Therapeuten über die verschiedenen Fußbodenbeläge in den Gebäudeteilen für Mitarbeiter und Patienten nachdenkt.
In den Patientenpavillons hört das ja gleich auf mit dem Schein. Sobald man das Stiegenhaus verlässt und durch die Stationstür geht, da beginnt der Plastikboden. Und womit könnte man besser ausdrücken, dass man am Boden der Tatsachen angekommen ist, als mit Plastikboden? Ja, Plastikboden ist eigentlich tatsächlich der Boden der Tatsachen.
Auch die Geschwisterbeziehung gestaltet sich hinreichend komplex, dass sie bestens durch den knapp 300-seitigen Roman trägt. Zwar will Eva ihrem Bruder aus der Magersucht helfen, sie handelt dabei jedoch ein ums andere Mal manipulativ und übergriffig. Die Geschwister unterscheiden sich grundlegend darin, wie sie unter ihren Kindheitstraumata leiden. Der ängstliche, introvertierte Bernhard gibt sich stumm und wehrlos seinem Elend hin, während Eva ihrer Wut freien Lauf lässt.
Während meiner gesamten Kindheit machte mir Bernhards stilles Leid zu schaffen. Es ärgerte mich. Ich wünschte mir, er hätte einmal zurückgeschlagen. Er tat es nie. Und zwang mich so, Verantwortung zu übernehmen, zumindest für ihn. Er war der erste Mensch außer mir selbst, um dessen Leben ich schrie.
Natürlich kann Eva ihren Bruder am Ende nicht retten. Denn bei aller kurzweiligen Komik sind die Verletzungen der Figuren in diesem Buch nicht im Handumdrehen heilbar. Bernhards Essstörung wird nicht durch ein reichhaltiges Abendbrot bei einer barmherzigen Bauernfamilie geheilt und Eva kann mit keiner dramatischen Racheaktion das emotionale Gleichgewicht in ihrer Familie wiederherstellen. Ebenso wie die Figuren kann auch der Ort des Geschehens seine Vergangenheit nicht einfach abschütteln. Zwar wird im Österreich der erzählten Gegenwart niemand mehr vor versammelter Menge ausgelacht, wenn er das Vaterunser nicht aufsagen kann, doch beinahe beiläufig kreuzen wiederholte Male Altäre für den 2008 gestorbenen Rechtspopulisten Jörg Haider das Geschehen. Als habe die Autorin darauf aufmerksam machen wollen, dass nicht nur Eva und Bernhard, sondern auch Österreich an seinen schlummernden Traumata zu arbeiten hat. Vater Unser ist ein Roman, der lakonisch kommentiert, ohne dabei sein Feingefühl für Figuren und Konfliktlinien zu verlieren. Ein Debüt, das berührt und unterhält und wie man es gern öfter lesen würde.
Miriam C. über Angela Lehners Debütroman Vater Unser, der im Hansa Berlin Verlag erschienen ist.
Wir können Lieder schreiben, für die man sich nicht schämt. Und uns Mühe geben, uns Mühe geben. Es kostet Zeit, die wir nicht haben, die wir nicht haben, die wir nicht haben. Um raus zu sein. Um raus zu sein. Um raus zu sein. Also scheinen wir Lieder, die nackt sind. Und genau das meinen, was wir meinen. Bei denen man nicht nachdenkt, bei denen man genau weiß, dass es sie nur gibt, weil es im Vertrag steht, um raus zu sein.
Im vergangenen Jahr gewann die 1983 in der Ukraine geborene Schriftstellerin mit der auf Deutsch verfassten Geschichte Frösche im Meer den Ingeborg-Bachmann-Preis beim renommierten Wettlesen in Klagenfurt. Jury und Publikum waren begeistert vom witzig-melancholischen Tonfall, in dem die Begegnung einer betagten und etwas seltsamen Dame mit einem jungen Mann ohne Pass und viel Verständnis für das Alter erzählt wird. Das war der Durchbruch im deutschsprachigen Raum für die Autorin, die 2004 in einem ukrainischen Verlag ihr Debüt vorgelegt hatte. Maliatschuk lebt seit 2011 in Wien und schreibt inzwischen regelmäßig Beiträge für die Online-Ausgabe der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Der Erfolg hat dazu geführt, dass auch ältere Werke der Autoren ins Deutsche übertragen werden. Bei Kiepenheuer und Witsch ist nun der Roman Blauwal der Erinnerung erschienen, über den ich gerne mit Maike Albart sprechen möchte. Guten Tag, Frau Albart.
Guten Tag, Herr Otte.
Frau Albart, der Einstieg des Romans ist eigentlich sein Ende. Eine namenlose Schriftstellerin besucht in einem kleinen Dorf im Nordwesten der Ukraine ein Museum, das einem einst bekannten Philosophen und Politiker gewidmet ist. Wir ahnen, dass es sich um Wacheslaw Lipinski handelt, weil der Name schon auf dem Klappentext erwähnt wird. Aber wer ist denn dieser Mann?
Ich kannte ihn auch nicht. Er ist eine sehr kuriose Gestalt und vielleicht auch eine typische Figur für jemanden wie Tanja Maliatschuk, weil er so etwas sehr Versponnenes und Träumerisches hat und gleichzeitig ein großer Politiker oder Theoretiker der Politik ist. Er war kein ausgesprochener Nationalist, er war ein Volksheld. 1931 ist er gestorben und der Roman behandelt die Phase, als er als Schüler 1903 beginnt, sich für die ukrainische Sache zu interessieren und dafür beginnt zu brennen. Zur Irritation seiner Eltern fängt er dann zum Beispiel auch an, in diesem merkwürdigen Dialekt, wie sie es nennen, zwischen Russisch und Polnisch zu sprechen, und er nennt sich von nun an eben Wjatscheslaw und nicht mehr Wacław, wie es die polnische Variante gewesen wäre. Und wir lernen dann im Verlauf des Romans, das ist der eine Erzählstrang, über sein Privatleben ebenso viel wie über seine theoretischen Überzeugungen. Am Ende vertritt er dann, das sagt die Erzählerin, ein progressives Staatsverständnis, nämlich das Prinzip der Territorialität. Das ist wichtig. Er ist eben keiner dieser sehr überzeugten Nationalisten im Sinne von Blut und Boden, sondern es heißt, dass der gemeinsame Boden für die Menschen, für die Bewohner, die sich darauf finden, ganz unabhängig von Herkunft, Glaube und sozialer Schicht, die Grundlage ist, die dann das Gemeinwohl auch herausbilden soll. Und er ist also jemand andererseits dann auch wieder Monarchist, der aber schon bestimmte Gedanken hatte über das politische Prinzip, nachdem diese Ukraine gegründet sein soll.
Vielleicht sollte man ergänzen, für all jene, die nicht ganz genau wissen, das ist die Ukraine oder Ukraine, so genau weiß man das ja auch nicht, wie man das auszusprechen hat, dass es dieses Land eben lange Zeit gar nicht gegeben hat. Zum einen waren es die Russen, die Sowjets, die dieses Land in Beschlag genommen haben, dann wieder die deutschen Nazis. Also dieses Land war von beiden Seiten sozusagen immer unter Bedrängnis. Viele Teile der Ukraine waren ja auch polnisch. Auch Lipinski kommt aus einem polnischen Adelsgeschlecht. Und interessanterweise lernen wir diesen Mann kennen über eine Zeitungsschlagzeile. Die Leser dieser Zeitung scheinen damals gewusst zu haben, wer Lipinski gewesen ist. Die Erzählerin entdeckt diese alte Zeitung und den Nachruf auf Lipinski und wundert sich dann auch, wer dieser Mann denn gewesen sein soll. Tanja Maliatschuks Roman Blauwald der Erinnerung besteht ja, und Sie haben es vorhin schon angedeutet, im Wesentlichen aus zwei Erzähleben. Zum einen aus der Lebensgeschichte von eben jenem ukrainischen Volkshelden Lipinski und zum anderen aus den Reflexionen einer Ich-Erzählerin, die nach heftigen Lebens- und Liebeskrisen erstaunlicherweise Halt findet in Lipinskis Biografie. Und um die kunstvoll gesponnenen Verbindungslinien dieser beiden Personen zu begreifen, müssen wir, glaube ich, mal uns mit der Erzählerin etwas näher beschäftigen. Was ist denn das für eine Figur?
Auch das, und da ähnelt sie dem zweiten Helden, ist eine sehr wunderliche Figur. Die laufen ja dann gewissermaßen aufeinander zu und man kann daran auch eine große Deutung knüpfen über das, was die ukrainische Neurose vielleicht ist. Sie sagt an einer Stelle, wie durch ein endloses Gefängnis gehe ich durch mein Selbst. Und genau denselben Satz schreibt sie auch diesem Lipinski auf den Leib. Aber diese Ich-Erzählerin ist eine Figur unserer Zeit. Es gibt ein Datum, das gleich ganz am Anfang auftaucht. Sie haben ja schon angedeutet, dass es aus der Retrospektive aufgerollt wird. 2016 lautet dieses Jahr und von da aus, als sie im Grunde genommen an einem Punkt angelangt ist, als sie wirklich umkehren muss und dieses Schicksal dann von Lipinski auch durchdrungen hat, da steckt sie dann in diesem gigantischen Blauwal. Da ist dieses
Sie müssen uns dieses Bild des Blauwals
ein bisschen näher bringen. Ja, das finde ich wunderbar. Das ist eine der schönsten Ideen. Das ist auch etwas, was eben Tanja Maljatschuks Erzählweise auszeichnet. Sie hat so etwas Versponnenes, etwas, was an die romantische Ironie dann auch erinnert. Und dieses Blauwal-Bild meint eigentlich das Erinnerungsprojekt. Also die Erzählerin wühlt sich hinein in das Plankton, das im Leib dieses Wals vorhanden ist. Und das sind die Bestandteile der Vergangenheit. Und indem sie dieses Mosaik wieder zusammensetzt, das sind auch diese kunstvoll ineinander verwobenen beiden Erzählstränge, schafft sie es eigentlich, zu sich selbst zu finden. Also es ist eine Art Archivarbeit, die sie absolviert. Gleichzeitig erweckt sie den Lipinski vollkommen zum Leben, wie sie auch ihr eigenes Schicksal dann eben rückwärts noch einmal neu erzählt. Bei ihr sind es die vielen unglücklichen Liebesgeschichten. Sie hat immer wieder Männer mit Goldhaaren. Also da benutzt sie eine Formulierung aus dem Märchen. Das wird aber auch oft ironisch gebrochen. Und sie leidet unter entsetzlichem Liebeskummer. Und eigentlich ist das Schreiben immer ihre Zuflucht. Das ist der Raum, in dem sie sich unversehrt aufhalten kann. Aber es wird auch deutlich, vermutlich, denn ihre Vergangenheit spielt dann ebenso wie die Lipinskis eine Rolle, trägt sie das Schicksal der gesamten Familie mit sich herum. Sie hatte eine Oma, Sonja, die unter diesen unfassbaren Hungersnöten litt und die fast ums Leben gekommen wäre und da dann als Heranwachsende darauf reagiert, indem sie wahnsinnig viel putzt. Und diese Putzneurose, die setzt dann die Ich-Erzählerin in der Gegenwart fort, als sie mit diesem großen Erinnerungsprojekt befasst ist. Also sie will, sagt sie, den Geschmack der Zeit wahrnehmen, um diese Unbewegtheit ihres eigenen Lebens. Also sie ist dann wirklich ganz, ganz verunsichert und geht gar nicht mehr aus dem Haus und muss eine Therapie über Skype antreten, aufzulösen. Das ist ihr Projekt. Und es gibt so ein Spiegelverhältnis zwischen diesen beiden Helden.
Weil das Interessante ist ja auch, dass die nicht nur nebeneinander stehen. Also die Beschäftigung mit Lipinski ist einerseits literarische Therapie, aber sie stellt eben, die Erzählerin stellt eben fest, dass es da ganz viele Verbindungslinien gibt. Denn Lipinski selbst hat eine, sagen wir mal, gescheiterte, eine schreckliche Liebesgeschichte erlebt. Und auch auf dieser emotional erzählten Ebene gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte. Was wären die denn?
Das ist auch so ein Spiegelverhältnis, denn diese Kasimira, die als eine sehr herzlose Frau in Erscheinung tritt, wobei sie auch etwas Schillerndes und Faszinierendes hat am Anfang.
Sie tritt für die Frauenwahlrechte ein.
Genau,
zum
sie ist eine sehr kluge, umtriebige Frau und das ist auch etwas, das Tanja Maljatschuk schafft. Sie idealisiert diesen Helden nicht. Der ist schon auch ziemlich zerstört und ist eben jemand, der ähnlich wie die Ich-Erzählerin unter Hypochondrie leidet und der sich sehr hineinsteigert auch in seine körperliche Befindlichkeit. Er hatte natürlich die Krankheit der Zeit, nämlich Tuberkulose. Aber er ist auch jemand, der eigentlich nicht in der Lage ist, dann den Kontakt zu seiner Frau wirklich aufrechtzuerhalten. Es gibt so ein ganz kurzes Aufblitzen, so ein Glückstaumel, in dem die beiden sich befinden, die vollkommen konträr sind in ihren politischen Einstellungen. Sie haben also so einen Moment der Symbiose. Sie bekommen auch eine Tochter, aber dann wendet sich Kasimira immer wieder von ihm ab, weil sie das Gefühl hat, und das wird ihm dann die Tochter später auch einmal sagen, dass er nur für die Ukraine brennt, für seine politischen Ideen und seine ganze Libido, sein ganzes Leben, sein ganzes inneres Wesen darauf verlagert. Und da gibt es auch eine Parallele zu der Ich-Erzählerin, die sich dann in diesen Schreibprozess so hineinsteigert und die sich immer stärker abschottet, auch von ihrer Umgebung. Nur die Eltern sind noch diejenigen, die zu ihr vordringen können, aber sie hat eigentlich eine Art Angststörung, ganz ähnlich wie Lipinski, kann nichts mehr zu sich nehmen, muss immer zwanghaft den Boden scheuern und putzen auf ein ganz kompliziertes System. Und da glaube ich, das ist fast eine Aussage über das Erzählprinzip. Sie wischt den Boden nämlich zweimal, wie es ihr ihre Oma beigebracht hat. Einmal ganz nass mit nassem Scheuerlappen und dann trocken nach und auch an welcher Ecke man anfängt. Das ist ein Bild für die erzählerische Form, für diese beiden Ebenen, die sich ineinander verflechten und die parallel zueinander den Leser immer mehr in Beschlag nehmen und ihm diese Ukraine auch mit ihren Verwundungen, mit ihren Versehrungen auffächern.
Eines kann man vielleicht schon sagen, der Roman ist ein Wagnis, weil er vieles zusammenbringt. Und unter der Hand wird über die Biografie von Lipinski sogar eine kleine Geschichte der frühen Ukraine erzählt. Das ist, wie ich meine, Tanja Maljatschuk, sehr gut gelungen, auch weil die großen historischen Themen sprachlich geerdet werden. Das haben Sie gerade eben auch schon gesagt. Ich würde sagen, der Roman ist ein kleines Meisterwerk.
Ja, man könnte ihn auch fast als eine pathologische Studie des Landes betrachten, weil man diese beiden Schicksale auch als so eine Art Anamnese, als eine Krankengeschichte der Ukraine deuten könnte. Das finde ich hochinteressant, denn beide können sich ja nicht richtig zurechtfinden, auch in lebenspraktischer Hinsicht. Sie können nicht atmen, sie können nicht Luft holen. Sie sind überhaupt nicht in der Lage, ihr Leben aktiv zu gestalten, eben nur auf theoretischer Ebene. Und dabei hilft ihr, denn es könnte ja auch sein, dass man diesen Lipinski als so einen verbohrten Nationalisten wahrnimmt. Auch das ganze Formale, diese Brechungen durch die Erzählebenen und die wunderbare Sprache. Sie hat eine ganz bildhafte Sprache, es ist sehr verspielt, es gibt sehr viele Vergleiche. Sie hat eine Vorliebe für das Zeugma, also diese sehr witzige rhetorische Figur, die mit demselben Verb meistens zwei ganz unterschiedliche Prozesse in Zusammenhang bringt. Ich fuhr in die Hose und die Straßenbahn um die Ecke nach diesem Muster. Da ist sie aber auch dann wiederum sparsam. Das überspannt sie nicht. Und dadurch bietet sie einfach so einen ganz bestimmten Zugriff über ihre Helden auch auf die Wirklichkeit. Und es ist kein idealisiertes Bild der Ukraine, sondern mein Eindruck ist, dass dieser Rückgriff auf die Biografie eines Volkshelden auch so etwas wie eine Selbstvergewisserung sein soll. Also wer sind wir überhaupt? Wer sind die Ukrainer? Was macht ihre Geschichte aus?
Ich gebe zu, am Anfang habe ich mich gefragt, warum zum Teufel soll ich mich mit einem ukrainischen Volkshelden beschäftigen? Wer ist überhaupt dieser Wacheslaw Lipinski? Und am Ende der Lektüre wusste ich, warum. Ein großartiger Roman, das war Maike Albart über Tanja Maljatschuks Buch Blauwall der Erinnerung, das für den Kiepenheuer und Witsch Verlag aus dem Ukrainischen von Maria Weißenböck übertragen wurde. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Eine Ballade muss drauf sein, ich weiß nur nicht, wie sie geht. Akkorde, die was erzählen und einem den Kopf im Kreis rumdrehen. Eine Ballade muss drauf sein, damit es sich besser verkauft. Obwohl es gar nicht so wichtig ist, darum ging's in den anderen Liedern ja auch. Eine Ballade muss drauf sein, ich weiß nur nicht, wie sie geht. Akkorde, die was erzählen und einem den Kopf im Kreis rumdrehen. In einer Ballade gibt es einen Menschen, der sich verirrt und wieder zu sich findet. Es gibt einen Zweiten, der immer dabei ist und alles ertragen muss. bis er den anderen überwinden mag. Aber irgendwann finden sie zusammen, indem sie weit weg voneinander sind und landen in einer Kiste und zeugen ein Kind.
Die 1978 in Toronto geborene Schriftstellerin Sheila Heti ist Verfasserin des internationalen Bestsellers »Wie sollten wir sein«, der von einer Frau erzählt, die sich nach der Trennung von ihrem Partner neu erfindet, die überhaupt mal grundsätzlich darüber nachdenkt, was sie alles von Männern gelernt hat und was sie von nun an anders machen möchte. In ihrem sehr vielfältigen Werk vermischt Sheila Heti die Grenzen von Journalismus, Drama, Kunst, Bühnenshow und Prosa. Ihr aktuelles Werk Motherhood handelt vom Glück und Unglück, Mutter zu sein. Und schon als das englische Original erschien, gab es hierzulande zahlreiche Interviews und große Diskussionen in den Feuilletons. Jetzt ist Mutterschaft in deutscher Sprache erschienen und mit weiteren Debatten ist zu rechnen, denn kaum etwas prägt die weibliche Identität so sehr wie die Frage nach der Mutterschaft, so die Autorin. Sieht man von der Wichtigkeit des Themas ab, stellt sich auch die Frage, ob der Text in literarischer Hinsicht etwas taugt. Ein Beitrag von Caroline Kurz.
So viel ist klar, dieses Buch wird polarisieren. Und dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Der erste ist der offensichtlichste. Es dreht sich intensiv und in kleinen Kreisen um ein Allerweltsproblem, das viele Leser schon deshalb nicht fesseln wird, weil sie es selbst bereits abgehakt haben. Konkret, wir haben es hier mit einer Ich-Erzählerin zu tun, die knapp 320 Seiten lang darüber nachdenkt, ob sie nun eigentlich Mutter werden sollte oder nicht.
Ob ich Kinder will, ist ein Geheimnis, das ich vor mir selbst verberge. Das größte Geheimnis. Nächste Woche werde ich 37. Bei manchen Entscheidungen läuft einem die Zeit davon. Woher sollen wir wissen, wie es für uns laufen wird, uns zwiegespaltene Frauen von 37? Einerseits die Freude an Kindern. Andererseits das Elend mit ihnen. Einerseits die Freiheit, keine Kinder zu haben. Andererseits der Verlust, nie welche bekommen zu haben. Aber was gibt es zu verlieren? Die Liebe, das Kind und all die mütterlichen Gefühle, über die Mütter so verlockend sprechen, als wäre ein Kind eine Gabe und nicht etwa eine Aufgabe.
Mal will sie mit jeder Faser ihres Herzens ein Baby, mal meint sie, immer schon gewusst zu haben, dass sie nie eins wollte. Hin und her, her und hin, über Seiten und Seiten und Seiten. Tatsächlich gehört die Entscheidung für oder gegen Nachwuchs zu den elementarsten, die ein Mensch treffen kann, aber eben auch zu den persönlichsten, am wenigsten übertragbaren, weil objektive Kriterien dabei eine so untergeordnete Rolle spielen. Daraufhin kann eine dermaßen umfangreiche Reflexion zum Thema nur dann verfangen, wenn sie Aspekte beinhaltet, die über die individuelle Entscheidung hinausweisen. Sheila Heti bemüht sich, solche Gedanken anzubieten, die Kinderfrage zur feministischen Kernfrage zu erheben. Die Schlüsse, zu denen sie dabei kommt, werden aber nicht mehrheitsfähig sein. Die einen werden Hetis Ansatz emanzipatorisch finden, die anderen paranoid.
Warum bekommen wir immer noch Kinder? Frauen müssen Kinder kriegen, damit sie beschäftigt sind. Wenn ich an all die Leute denke, die das Abtreiben unter Strafe stellen möchten, kann das wohl nur eines bedeuten. Nicht, dass sie diesen neuen Menschen auf der Welt haben wollen, sondern wohl eher, dass die Frau sich mit der Kinderaufzucht beschäftigt, statt etwas anderes zu tun. Eine nicht mit Kindern beschäftigte Frau hat etwas Bedrohliches. Man hat das Gefühl, sie sei irgendwie unfertig. Was wird sie stattdessen machen? Was für einen Ärger?
Roman steht außen auf dem Buch. In einem Interview hat Sheila Heti auch betont, dass sie nicht identisch sei mit ihrer Protagonistin. Gleichzeitig macht sie keinen Hehl daraus, dass die widersprüchlichen, ausufernden Überlegungen der Figur auf ihren eigenen basieren, dass auch die im Buch irgendwann mühsam zustande kommende Entscheidung zum Thema Mutterschaft ebenfalls die ist, zu der Heti selbst im realen Leben gelangt ist. So führt die Nähe zwischen der Figur und ihrer Schöpferin zu einer Herausforderung für das Publikum. Man muss sich bewusst disziplinieren, um das egozentrische auf der Stelle treten dieses literarischen Ich-Ich-Ichs nicht der Verfasserin persönlich zur Last zu legen.
Eben habe ich in einem Tagebuch von vor einem Jahr geblättert und es war, als hätte ich es heute geschrieben. Nichts, aber auch gar nichts hat sich geändert. Wie unerträglich. Nach Jahren des Nachdenkens darüber, ob ich ein Baby will, und 100.000 notierten Wörtern zu diesem Thema bin ich dort, wo ich immer war, ist meine Haltung unverändert. Die Vernunft, das Nachdenken und die Analyse meiner Sehnsüchte haben mich der Erkenntnis kein bisschen näher gebracht.
Es gibt übrigens auch einen Mann in diesem Roman. Sein Name ist Miles und seine Rolle ist unklar. Auf den ersten Blick käme er zwar als Erzeuger eines potenziellen Kindes in Frage, er ist der feste Partner der Protagonistin, aber schon früh im Roman wird erklärt, dass Miles bereits ein Kind aus einer lang zurückliegenden Beziehung hat, dass er schon dieses Kind gar nicht hatte haben wollen und dass er vor allem keine weiteren wünscht. Er tritt also in allen Argumentationen, in denen man ihn erlebt, als Antagonist und Familienskeptiker auf, der obendrein ständig uncharmante Dinge zu der Protagonistin sagt, von dieser aber nichtsdestotrotz mit verzweifelter Anhänglichkeit geliebt wird, wenn sie ihn nicht gerade mal wieder verlassen will, denn auch in dieser Sache herrscht allerhöchster Wankelmut.
Womöglich gibt es nur einen Ausweg. Durch die Tür. Aber diesen Weg will ich nicht nehmen. Was, wenn ich im Nachhinein merke, dass ich falsch lag, dass Miles nicht mein Peiniger, sondern mein Retter war? Vielleicht muss ich den Zusammenprall dieser beiden Planeten, die wir sind, mitsamt der Möglichkeit akzeptieren, dass wir uns gegenseitig zerstören. Aber ich kann Miles nie die Wahrheit sagen. Verlassen könnte ich ihn nur mit verhärtetem Herzen, das heißt ohne Hoffnung. Aber ich liebe ihn und bin an ihn gebunden.
Doch, ja, die Lektüre ist strapaziös und teilweise langatmig. Dass sie sich trotzdem lohnen kann, liegt an denselben Faktoren, die hier zuvor eher als Schwächen aufgeführt worden sind. Selten hat es eine so detaillierte literarische Annäherung an die Kinderfrage selbst gegeben. Über das Kinderkriegen und Kindererziehen gibt es viele Romane, über das Abwägen des Kinderwunsches nicht. Das macht die Protagonistin zum Sprachrohr jener gar nicht kleinen Gruppe von intelligenten, komplizierten Frauen, die auf die 40 zuschreiten und immer noch nicht wissen, was sie wollen, die Erwartungen erfüllen, die die Gesellschaft und die eigene drängende Biologie an sie richten oder ohne Rücksicht auf all das nur bei und mit sich selbst sein.
Wie bescheuert bin ich denn eigentlich? Wie vernachlässigt und verlassen ist dieses kleine animalische Wesen in mir, das so eifrig und gut seine Arbeit verrichtet? Diese winzige Gebärmutter, diese weichen Eierstöcke, diese Eileiter und mein Gehirn. Für wen tut es das alles, wenn nicht für mich? Und was tue ich? Ich wische ihm das Blut auf. Dankbar bin ich nie. Ich verschwende auch nie einen Gedanken auf irgendeine dieser erwartungsvollen Eizellen. Miles hat mir mal erzählt, ich würde an meinen Tagen weniger bluten als jede andere Frau, mit der er je zusammen gewesen ist. Ich war danach hin und her gerissen zwischen dem Gedanken, dass ich eine wahrlich kultivierte Frau sein müsse, wenn ich so viel weniger blutete, und dem, dass ich als Frau nicht viel taugte.
Sheila Hethi schont weder ihre Protagonistin noch ihr Publikum. Bisweilen ist das ein bisschen unappetitlich. Manchmal wirken die Tabubrüche geradezu fabriziert, was umso mehr auffällt, als eben die Handlung über lange Strecken kaum vom Fleck kommt. Aber augenscheinlich ist die Schriftstellerin entschlossen, sich einer unbequemen Form zu bedienen, um ein unbequemes Thema zu setzen, das ohne diese stachelige Verpackung vielleicht wirklich schlechtere Chancen hätte, Aufmerksamkeit zu finden. Mit Sicherheit kein Buch für die breite Masse, aber womöglich für einige ein überfälliger Befreiungsschlag.
Caroline Kurz über Sheila Hethis Roman Mutterschaft, der von Thomas Überhoff ins Deutsche übertragen wurde und im Rowohlt Verlag erschienen ist.
Mit jedem Satz wird alles glatter gemacht. Immer mehr vertuscht sich selbst. Die Lust im Schreien schwindet, weil er Orangen in den Händen hält. Ich kann nicht aufhören, alles muss ich schreien. Will immer vorgeben, irgendwas zu meinen.
Albert Ostermeier ist einer der wenigen Gegenwartsautoren, die sich in allen Genres zu Hause fühlen. Begonnen hat er als Lyriker. Als Dramatiker feierte er große Erfolge und in den letzten Jahren sind auch einige Romane von ihm erschienen. Lenz im Libanon heißt zum Beispiel sein letztes Prosawerk. Über die Literaturwelt hinaus wurde er mit einem Auftritt im aktuellen Sportstudio des ZDF bekannt, als er eine seiner Oden an Oliver Kahn in Anwesenheit des Torhüters vor Millionen Publikum vortragen durfte. Übrigens ist Ostermeier selbst als Torwart aktiv in der Autoren-Nationalmannschaft. Nun legt der 1967 in München geborene und lebende Autor seinen Gedichtband Über die Lippen vor, eine Auseinandersetzung mit Roland Barths legendären Fragmenten einer Sprache der Liebe. Das darin aufgefächerte Liebes-ABC ist inzwischen ein Klassiker der modernen Literatur, ein Referenzwerk für Liebessüchtige und Liebeskranke, ein literarischer Selbstfindungstrip, aus dem immer wieder zitiert und auf den in vielen künstlerischen Zusammenhängen verwiesen wird. Was Albert Ostermeier mit dem großen Vorbild anstellt, erzählt Ihnen Ulrich Rüdenauer.
Wer immer sich mit dem Thema Liebe beschäftigt, an einem Buch dürfte er früher oder später nicht vorbeikommen. An Roland Barthes Fragmenten einer Sprache der Liebe. Es ist das Referenzwerk schlechthin, ein viel gelesenes und viel zitiertes Meisterwerk, das sich zwischen den Genres bewegt, dynamisch seinen Gegenstand umkreist. Es liegt seit mehr als 40 Jahren, seit seinem Erscheinen im Jahr 1977, nicht nur auf den Schreibtischen der Philosophenzunft, sondern auch auf den Nachttischchen von meist unglücklich Verliebten. Es ist das Pillowbook der Liebeskranken, und wer kann sich nicht zuweilen zu ihnen zählen? Die Fragmente einer Sprache der Liebe haben den Semiologen Roland Barthes weit über den Kreis der Strukturalisten hinaus berühmt gemacht. Und das, obwohl es sich bei dem gar nicht so leicht zugänglichen Buch weder um einen Liebesroman handelt, noch um eine wissenschaftliche Studie. Barthes geht es in seinen Fragmenten jedenfalls nicht um eine Beschreibung des Liebesdiskurses, sondern um seine Nachbildung. Der Diskurs, so beschrieb es Barthes seinerzeit im Vorwort, bekomme seine Hauptperson zurück, das Ich. Wo es der Psychoanalyse vornehmlich um die Sexualität und deren pathologische Erscheinungen zu tun ist, dreht sich Barthes um die romantische, leidenschaftliche Liebe. Und der Kern dieser Liebe ist das Warten, die unerfüllte Sehnsucht. Und hier wären wir bei Albert Ostermeier, dem es seit seinen schriftstellerischen Anfängen Ende der 80er Jahre in zeitgenössischem Idiom ebenfalls höchst romantisch zumute ist. Der Dichter, Dramatiker und Romancier legt mit seinem neuen Gedichtband Über die Lippen eine Art lyrische Improvisation über die Themen und Motive vor, die bei Barthes eine Rolle spielen. Bei Barthes heißen diese den Liebesdiskurs umspielenden und konstituierenden Begriffe Figuren. Agil, körperlich, unfassbar sind sie. Sie bilden ein Alphabet. Aber dem Diskurs und dem Liebestaumel gleich unterstehen sie keiner festen Ordnung, sondern sind dem Zufall unterworfen. Es geht um Bewegung oder in den Worten von Barthes um ein Hin- und Herlaufen, Kommen und Gehen, um Schritte und Verwicklungen. Ostermeier findet bei dem französischen Strukturalisten selbst eine Aufforderung zum Schreiben für seinen diesen Figuren nachfolgenden Zyklus.
Jede Figur ist nichts anderes als der Stoff einer Dichtung, wie in der Epoche der Romantik. Derzeit, in der jeder Brocken einer Sprache der Liebe, der einem in den Sinn kam, sofort Lust auf einen Vers, das Verlangen nach einem Gedichte weckte.
Nun ist es so, dass man Barths Buch durchaus als Dichtung begreifen kann. Jedenfalls hat es in seinem Oszillieren zwischen den Formen, zwischen Philosophie, Mystik, romantischer Dichtung eine poetische Grundgestimmtheit, was nicht zuletzt den Reiz der Fragmente ausmacht. Was also ließe sich dem Dichterischen zufügen? Und muss man nicht ziemlich viel Chuzpe haben, auf dem ureigenen Feld von Barthes, der Sprache, die zugleich die Sprache aufs Genaueste reflektiert, es mit Barthes aufnehmen zu wollen? In der Tat, dieses Unterfangen wäre vielleicht sogar für einen großen Dichter eine Herkulesaufgabe. Für Albert Ostermeier endet es irgendwie fatal. Man höre sich einmal an, was er mit der Figur Entwertung anstellt.
»Ich liebe nur die Liebe. Du bist nichts wert außer ihr.« Ich werf mich in deine Arme, my love, aber werf dich weg. Ich habe dich über alles in der Welt und keine mit dir als meine. Du ziehst mich aus, ich zieh dich an. Du bist reizlos, das reizt mich, alles von dir zu verlangen, bis nichts mehr bleibt als mein Verlangen und du. Übrig bleibt dir nur, mir den letzten Stich zu versetzen, mich mit mir selbst zu verletzen, mir die Lippen mit deinen zu netzen, mir den Punkt, den Stein im Herz zu wetzen, bis es wieder funkt.
Du ziehst mich aus, ich zieh dich an, du bist reizlos, das reizt mich. Solche Zeilen würde man kaum einem Schnulzensänger durchgehen lassen. Ostermeier bedient sich ihrer ganz ungeniert. Es ist dabei ja durchaus so, dass er die komplexe Bewegung von Barths Gedankengängen nachvollzieht. Bei Barth geht es, wie Ostermayer in der ersten Zeile seines Gedichts zum Ausdruck bringt, bei dieser Figur um die Liebe zur Liebe, genau genommen um eine Form der Perversion. Die Liebe selbst ist so stark, dass das Liebesobjekt entwertet werden muss, um sie zu ertragen und sich ihrer gewiss zu sein. An Goethes Werther, einem der wichtigen Subtexte in Barths Fragmenten, macht der Philosoph das fest. Und wenn er die Entwertung als Sprachwirbel bezeichnet, so entfaltet er diesen Wirbel auch in seinem Text aufs Schönste. Der Komplex der Entwertung, der dazu führt, das Verlangen nach dem anderen auf das Verlangen an sich zurückzuführen, um schließlich in einem Gefühlsumschlag aus Scham und Schuld wiederum Leid zu generieren, das findet sich in Ostermayers Text wieder. Die sprachliche Schönheit aber, die Eleganz der Wendungen, die freischweifenden Erwägungen von Barth gehen verloren in einem ungelenk rhythmisierten Gedicht. Albert Ostermayer jedenfalls nutzt das vielschichtige und vielgestaltige Material, das Roland Barth ihm zur Verfügung stellt, um es zu verkitschen. Herz reimt sich in seinem Zyklus, etwas polemisch gesagt, allzu häufig auf Schmerz. Man kann das in vielen Gedichten beobachten. Unter dem Stichwort Hingerissenheit, Liebe auf den ersten Blick, beschreitet Roland Barth in seinen Fragmenten den metaphorischen Raum, den Liebe und Krieg teilen. In beiden Fällen gehe es um Eroberung. Küsse werden geraubt, man wird von jemandem gefangen genommen. Aber es habe ein merkwürdiger Wechsel stattgefunden. Im alten Mythos sei der Räuber aktiv, er sei Subjekt des Raubes, der das Objekt, die Frau, an sich reißen wolle. Im modernen Mythos der leidenschaftlichen Liebe hingegen könne man das genaue Gegenteil beobachten. Der Räuber ist passiv, das geraubte Objekt ist das eigentliche Subjekt des Raubes. Das Subjekt der Eroberung steige in den Rang des Liebesobjektes auf. Barth schreibt:
Diese sonderbare Umkehrung kommt vielleicht folgendermaßen zustande. Das Subjekt ist für uns derjenige, der leidet. Wo es eine Wunde gibt, gibt es auch ein Subjekt. Die Wunde, sagt Parzival, der dadurch er selbst wird. Und je weiter die Wunde im Zentrum des Körpers, innerlich im Herzen, aufklafft, desto mehr wird das Subjekt zum Subjekt. Denn das Subjekt ist die Innerlichkeit.
Albert Ostermayers lyrische Paraphrasen hören sich, hat man Barth noch im Ohr, dann ungefähr so an wie ein cooles Schulprojekt. Ein Studienrat bringt mit seiner Theater-AG ein antikes Drama als noch etwas ungelenken Hip-Hop-Battle auf die Bühne.
Hingerissenheit. Ich bin dir verfallen. Es gefällt dir, mich als Gefallenen in den Armen zu halten. Als verging ich an deinen Lippen. Du hast mich geraubt wie einen Kuss. Ein Wunder in die Wunde gestreut, die ich statt einem Herzen trug, als Zielscheibe für deinen Pfeil.
Ostermayer greift, wie man auch an diesem Text feststellen kann, zentrale Begriffe von Barth auf. Er versucht, dessen Bezüge nachzuvollziehen. Aber die in den verschiedenen Ebenen und Kolumnen bei Barth aufscheinende Verworrenheit, die Überlagerung der Gefühlsschichten finden sich bei Ostermayer nicht wieder. So spielt der Lyriker die mehr als 80 dynamischen Figuren Roland Barths in Gedichtform durch, von allein über Eifersucht bis zugrunde gehen. Und immer klingt es so, wie Ostermayer immer schon geklungen hat, pathetisch, verschwenderisch, vom Schmerz betört. Wenn sich Ostermayer in Barth zu spiegeln sucht, erkennt man leider umso stärker die Defizite des Dichters. Die Sprache der Liebe kommt Ostermayer allzu leicht über die Lippen.
Ulrich Rüdenauer über Albert Ostermayers Gedichtband Über die Lippen, der im Surkamp Verlag erschienen ist. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen. Und zwar auf unserer Homepage swr2.de, in der SWR Mediathek oder der SWR2 App. Die Musik kam heute von Moritz Krämer und seinem Album Ich hab einen Vertrag unterschrieben. Für die Technik dieser Sendung war Michael Müller zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Daheimei, was es meint, allein, allein, das Wort. Daheimei, was es meint, allein, 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 das Wort. Ich hab dir meins, du hast mir deins. Dabei mein